Welcome to Paragon Mining.
Salut Freunde, mein Name ist Marcel und ich habe hier Coach Burak. Willkommen zur ersten Episode von Paragon Mining. Ich habe mich sehr gut vorbereitet heute und einige spannende Fragen für dich, Burak. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir sind hier in deinem Apartment in Dubai Marina.
Ja. Also das ist ja, erstens ist das das erste Podcast, was zu zweit in meinem neuen Studio abgedreht und abgefilmt wird. Das andere ist, ich bedanke mich natürlich für die Gelegenheit, dass ich der erste Gast in deinem Podcast darf sein. Freut mich sehr.
Burak, wir haben uns, ich glaube, das erste Mal 2017 auf der FIBO getroffen, der Fitnessmesse. Wenn du dich, vielleicht kannst du dich nicht mehr an unser Treffen
erinnern. Ich bin alt, 45.
Aber du wirst dich sicherlich noch so an die Zeit erinnern können, die FIBO 2017.
Ganz klar.
Wenn du zurückdenkst an diese Zeit, es geht jetzt nicht so sehr um die FIBO, um diese Messe, sondern einfach, wie war damals so dein Mindset, was waren damals Glaubenssätze, gerade wenn du jetzt so rückblickend in das Jahr guckst, 2017.
Alles klar. Ja, das ist schon eine Weile her, wie gesagt, ab einem gewissen Alter ist es so, dass man weiter zurück drehen und schrauben muss, bis man diese Erinnerungen weckt. Aber ich weiß ganz genau, dass das bei mir die Phase war, als ich mit den Bikini Angels als Coach doch ziemlichen Erfolg hatte. Mhm. Auch deswegen auch mit dir in Verbindung gekommen bin. Mhm. Und da war ich absolut im Hustler-Kämpfer-Modus, das Coaching anbelangt. Mhm. Und ich war ganz am Anfang von meiner YouTube-Karriere, beziehungsweise das Exposen nach außen. Und deswegen mag ich mich noch ganz genau daran erinnern. Ich wusste, einer kann das ziemlich gut, und zwar bei Garnicus, der Marcel, und ich habe dich daraufhin angehauen.
Ja, genau. Ja. Ich habe dir dann den einen oder anderen Tipp gegeben. Wenn ich an die damalige Zeit zurückdenke, ich hatte so den Eindruck, dass du ein sehr, sehr vorsichtiger Mensch damals warst und sehr unsicher und auch definitiv so eine Everybody's Darling-Einstellung hattest.
Ja, bestimmt bis zu einem gewissen Grad. Auf der einen Seite ist so in der Fitnessbranche, muss man zum einen die Ellenbogen ziemlich rausfahren. Mhm. War jetzt nicht so wirklich die Samthandschuhgesellschaft.
Das stimmt, ja.
Auf der anderen Seite war es natürlich so, dass in dem Bereich, wo ich mich nicht auskenne, und da geht es um damals Business, auch Mindset, mhm. obwohl ich das wirklich seit gut 2,5 Dekaden ist es so, dass ich mir Bücher gebe, Mindset-Bücher gebe. Aber der Rucksack war zwar ziemlich dicht gefüllt, aber das Wissen hat nicht wirklich so connected. Mhm. Das kam dann mit der Zeit nach und nach. Und dann das Erwachen kam eigentlich so ein paar Jahre sogar später nach und nach. Aber du hast recht, da war ich hauptsächlich so, was Social Media anbelangt, was Marketing anbelangt, noch ganz grün hinter den Ohren.
Würdest du sagen, also ich habe dich damals als so ein Beta-Boy wahrgenommen. Lag das aber eher daran, dass du einfach in dem Gebiet Social Media nicht so sicher warst und aufgrund dessen unsicher gewirkt hast, oder weil du einfach auch allgemein dir deiner Manneskraft gar nicht so bewusst warst und auch so, was du bis dahin schon geleistet hast als Mann, und auch, du hattest ja auch schon einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg, auch davor hattest du ja schon eine Karriere. Ich hatte aber den Eindruck, so, das Selbstbewusstsein war damals relativ niedrig im Vergleich zu heute.
Vielleicht war es ganz bestimmt niedriger wie heute, aber ich hatte schon ziemlich so früh ein starkes Ego und ich würde sogar behaupten, so, ich hatte Alpha-Attribute, sonst wäre ich nicht bei dir gewesen. Ich habe mich schon durchgesetzt auf meine Art und Weise.
Ja.
Aber ich war definitiv, so, wenn man schon in diesem Fachjargon sind, blau gepillt. Ne? Okay, ich wusste nicht, wie der Hase läuft. Also ich hatte keine Ahnung. Und dann ist es so, du willst es tatsächlich allen recht machen. Du bist in einem Verband, hast Verpflichtungen gegenüber dem Verband. Du willst Karriere machen. Also du musst hierbei aufpassen, dass du möglichst viel ich sage jetzt mal, alles oder viel richtig machst, dann mit den Kunden zusehen, dass du Erfolge hast. Also das sind so ganz viele Schienen, auf denen du fährst. Und einige dieser Schienen waren tatsächlich sehr, sehr neu für mich. Ja. Und da bin ich vorsichtig. Ich bin eine vorsichtige Natur. Mhm. Bevor ich, ich sage jetzt mal, all in bin, ich entscheide mich zwar sehr schnell, aber bevor ich all in bin, möchte ich das Territorium schon ein bisschen abtasten.
Okay, ich muss gestehen, dann habe ich das so ein bisschen, habe ich dich mehr als Beta-Boy in Erinnerung, als du tatsächlich gewesen bist. Ich will auch gar nicht so sehr jetzt über Fitness und die FIBO damals sprechen. Wir sind ja jetzt hier in Dubai Marina. Ich weiß, jetzt ein harter Shift, aber wir waren jetzt ja die letzten, ja, so das letzte Jahr mehr in Kontakt. Du warst ja auch dann im Garnicus Podcast ein Stammgast und das hat dich sicherlich auch bei mir so mehr auf die Map gepackt. Und so wie ich das so ein bisschen beobachtet habe, war mein Eindruck, dass du aus der Schweiz weg willst, auswandern willst, aus diesem System auswandern wolltest und als digitaler Nomade leben. Das war zumindest mein Eindruck, den ich hatte. Jetzt bist du hier mit einem Apartment in Dubai Marina. Das ist so der Hotspot. Also in Dubai ist man entweder in Downtown oder in Marina. Und du hast jetzt hier wirklich ein sehr schönes Apartment, 30. Stock, Blick in, wie heißt das, Marina?
Auf die Marina eigentlich.
Water, ich weiß gar nicht. Alle, die Marina kennen,
wissen, was ich meine. Schöne
Aussicht. Ich habe so den Eindruck, du hast dich in Dubai so ein bisschen verliebt und bist deswegen hier sesshaft geworden. Das war aber gar nicht dein Plan.
Überhaupt nicht.
Ja.
Also das mit dem Internet-Nomaden war im Grunde genommen auch nicht das primäre Ziel. Ich wollte einfach, wie du das vorher gesagt hast, raus aus dem System, wo ich festgefahren war, über eine Dekade. Ich hatte ja ein Gym mit den Verpflichtungen, Ausgaben von einem Gym und dann kam der Segen in Form von einer Pandemie. Und das gab mir dann zu denken, weil dann plötzlich irgendjemand aus einem Grund, den ich nicht unbedingt nachvollziehen konnte, mir den Geldhahn auch zugedreht hat. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass solche Zeichen richtig gedeutet werden müssen und da kann man was Positives draus machen. Und ich habe einen richtig großen Schritt gemacht. Mhm. Und zwar, du kennst es vielleicht, jeder Junge hat so einen Traum, ja, sei es jetzt Auto oder Frauen. Und bei mir war es ganz früh so, dass ich irgendwo an der Sonne leben wollte. Das haben bestimmt ganz viele von euch auch, dass sie sagen, ja, irgendwo am Strand, in einer Villa oder sonst irgendwie was. Und dieser Traum, den trägst du einfach mit dir, seit du 10 Jahre alt bist. Ja? Und irgendwann dachte ich mir, wie lange willst du eigentlich noch warten? Du bist damals 43 Jahre alt. Mhm. Wie lange willst du warten, wenn du 50 bist, 60 bist, 70 bist? Und dann kam so dieses kreative Denken, was kann man aus dieser Situation machen? Ich habe sofort umgestellt auf Online-Coaching, Fitness-Online-Coaching, weil das ist etwas, was zu meinen Fähigkeiten gehört. Das kann ich. Das kann ich aus dem FF, habe das über eine Dekade gemacht und ich habe sehr schnell sehr viele Kunden akquiriert und mein Einkommen eigentlich dadurch auch wieder aufgefangen.
Warst du damals, hast du es aufgefangen oder konntest du es auch vielleicht sogar steigern?
Erst zu einem späteren Zeitpunkt, weil zuerst musste ich die finanziellen Verpflichtungen loswerden.
Okay.
Und das ist ja auch nicht ganz so einfach. Das Gym, das Equipment musste verkauft werden und der Vermieter hat auch gesagt, nee, deine Miete, die geht noch ein halbes Jahr und darauf bestehen wir. Das war schon eine ziemlich wirklich intensive und nicht einfache Zeit. Finanziell gesehen müsst ihr davon ausgehen, ich rede gerne über Zahlen. Ich hatte 18.000 Schweizer Franken monatliche Kosten, damit ich das überhaupt aufrechterhalten konnte und hatte plötzlich aber nicht mehr die Einnahmen von damals. Und dann habe ich aber wirklich auch da kreativ gedacht und habe mich aus dem Gym rausschmeißen lassen. Und dann kam ich etwas früher raus aus der finanziellen Verpflichtung der Miete. Und das war schon ein ziemlicher, ich sage jetzt mal, Sprung nach oben. Mhm. Und dann nach und nach, als ich diese Fixkosten reduziert habe, habe ich, also heute kann ich ganz getrost sagen, ein besseres Einkommen als jemals in meinem Leben.
Okay. aufgrund dessen, dass du die Fixkosten massiv reduziert hast und jetzt eben komplett online dein Geld verdienst?
Ich habe voll auf Minimalist gestellt. Alles wirklich auf Minimalist. Und das habe ich auch...
Allerdings nur businesstechnisch.
Ich habe fast alles, wirklich alles, was ich hatte, alle Abos, sei es jetzt irgendwie Netflix oder egal was. Ich bin über die Bücher und habe gesagt, alles, was nicht wirklich essentiell ist, schraube ich auf null runter und habe dann wirklich mit dem Nötigsten gut gelebt und dann vorsichtig wieder aufgebaut.
Okay. Und dann warst du ja in der Türkei, du warst jetzt davor auch schon mal in Dubai. Ich weiß nicht, warst du noch irgendwo unterwegs?
Nee, ich war...
So weit bist du gar nicht
gekommen. Ein paar Monate lang war ich tatsächlich in einem Hotel in der Schweiz zu Hause.
Ja.
Also da war ich obdachlos, aber im Hotel unterbracht. Und dann auf Dubai bin ich ja wegen den Steuern. Also sprich, mein Berater hat mir damals gesagt, ja, wieso gehst du nicht nach Dubai? Mhm. Zuerst dachte ich mir, wieso schickt er mich in die Wüste? Ich habe mir das nicht vorstellen können. Ich war noch nie zuvor in Dubai. Mhm. Ich dachte mir, das ist ein Hub, ähnlich so wie Singapur. Das kenne ich und da könnte ich es mir nicht vorstellen zu leben, weil es einfach zu klein ist. Mhm. Und dann bin ich hierhin, um die Firma anzumelden. Und in dem Prozess, also am ersten Tag, wenn du in Dubai bist, dann bist du natürlich krass beeindruckt von dem, was die auf die Beine gestellt haben. Mhm. Das ist unglaublich. Und nach und nach ist es so, dass man sich überlegt, was man in der Schweiz überhaupt noch vermisst. Mhm. Ich muss euch sagen, es gibt nicht viel. Es gibt fast nichts, was ich jetzt in der Schweiz zurückgelassen habe und sage, ah, das tut mir jetzt weh. Da wäre ich jetzt gerne wegen dem und dem.
Ja. Das heißt, du bist hierher gekommen, wolltest hier dann praktisch steuerlich sesshaft werden, aber... nicht du tatsächlich als Person.
Ja, das war so eine Flagge. Also ja. Das ist mein Steuerdomizil. Dann bin ich vielleicht mal in der Türkei.
Ein Offshore-Firmenkonstrukt hättest du dir praktisch angeeignet.
Ja, genau.
Um hier eben über Dubai praktisch Geld zu verdienen.
Genau.
Und das dann nicht versteuern zu müssen oder nur sehr gering.
Gering.
Also hier zahlt man ja als Unternehmen auch Steuern, aber nicht ab Tag 1. Und dann warst du hier und hast hier praktisch den Dubai-Lifestyle gelebt und hast dann gesagt, okay, das ist so geil, hier baue ich meine Base auf.
Ja, also du hast recht, also die ersten 2-3 Wochen habe ich tatsächlich Dubai-Lifestyle gelebt, also jetzt nicht unbedingt, dass ich jeden Abend irgendwo in einem Club abtanzen war. Ich bin nicht mehr da in der Stufe, wo ich im Leben stehe, aber ich habe mir jeden Tag gutes Essen, eine Shisha, Freunde, also wirklich voll in dem Sinne die Kante gegeben, habe das wirklich mehr oder weniger auch ausgelebt. Dann bin ich in die Türkei, war 4 Monate da in der Ecke Izmir, Çeşme, Alaçatı, wunderschöne Ecke. Und es war eine sehr geile Zeit. Und dann habe ich aber auch so knapp einen Monat in Istanbul verbracht. Mhm. Und ich muss sagen, so rein für eine kurze Zeit, Urlaub, gutes Essen, schönes Wetter, eine tolle Sache. Aber um zu leben, war mir, und ich kann das nur mit dem Wort Frequenz erklären, weil ihr wisst das vielleicht, die Türkei ist nicht wirklich stabil momentan, was die Wirtschaft anbelangt, eine Hyperinflation. Die Leute spüren langsam auf der Straße, dass es wirklich an allen Ecken und Enden fehlt finanziell und das spürst du letztendlich an den Menschen, die jetzt in eine tiefere Frequenz auch runterrutschen, so teilweise geladen sind, eskalieren können, sowieso ein emotionales Volk. Und als ich dann, ich weiß noch, wieder nach Dubai geflogen bin, ich wusste, also im Vorfeld dachte ich mir, okay, vielleicht bleibst du wieder hier für 3-4 Monate und danach Thailand oder sonst wo. Ich wusste auf dem Weg zu meiner Wohnung, dass ich hier eine Wohnung suchen werde, weil die Frequenz hier, kannst du mir bestimmt bestätigen, eine absolut geniale ist.
Ja, ja. Sehr, sehr positiv. Wenn du jetzt sagst, es hat dich so, Dubai hat dich gepackt, es ist ja, wenn man in Deutschland, Österreich, Schweiz die Medien verfolgt, so, dass immer sehr, sehr kritisch über Dubai berichtet wird und auch oft ja, erfolgt so eine gewisse Schmähkritik. Was glaubst du, was ist der Grund? Denn man muss ja jetzt schon sagen, es kommen ja sehr, sehr viele Menschen hierher. Und was man auch beobachten kann, es kommen auf jeden Fall sehr viele Leistungsträger hierher. Menschen, die nicht schicksalsergeben sind, sondern etwas aus sich machen wollen und einfach auch ein gewisses Leben leben wollen. Wenn man jetzt allerdings Berichte aus der Dachregion über Dubai hört, dann ist das Bild ja so ein komplett gegenteiliges.
Kritik kommt ja meistens aus einer Ecke oder von Leuten, die irgendwo eine Unzufriedenheit in sich haben. Oder sie haben sich mit der Materie wahnsinnig stark auseinandergesetzt und können sachliche Kritik ausüben. Wie viele dieser Leute, die diese Kritik ausgeübt haben, kennst du, die tatsächlich auch mehr wie ein paar Tage, wenn überhaupt, in Dubai gelebt haben?
Ja, also wenn ich irgendwas gehört habe, dann war es eigentlich meistens nicht mal von Leuten, die schon mal zum Urlaub machen hier waren.
Ja. Ja. Oft ist es so, dass man einfach mal anschwärzt, um jetzt einfach mal die eigene Position damit aufzubessern. Aber das ist schlecht. Also grundsätzlich ist es so, man sollte nie schlecht über jemanden reden, grundsätzlich. Und vor allem nicht dann, wenn man es nicht selbst erkennt. Und glaub mir, die Menschen hier, wir sind wie überall, da gibt's gute und schlechte Menschen. Da gibt's Menschen, die gut bezahlt sind und schlecht bezahlt sind. Aber unterm Strich ist es so, dass da jetzt nicht alle Gangster sind, die einfach nur dem Fiskus ihren Anteil nicht überlassen wollen. Wir haben Gespräche mit ganz normalen, also Menschen aus der Unterschicht. Das sind Taxifahrer. Ich hatte das Reinigungspersonal im Hotel oder die Bedienung in einer Bar. Mit denen quatschen wir. Wir reden mit denen. Wir mögen Menschen. Und bei mir war es so, dass zu wirklich über 90% war es so, dass die Leute positiv über Dubai geredet haben, weil die Alternative, die sie haben, und wir reden hier von Menschen, die nicht irgendwie eine hohe Qualifikation haben, die haben keinen Hochschulabschluss, die können nicht viel. Also wenn sie mit ihren Fähigkeiten zurück nach Bangladesch oder sonst irgendwo hingehen, dann ist die Alternative die, dass sie genauso einen Job machen, was nicht wirklich toll ist, aber dafür weniger Geld bekommen, einen weniger guten Lebensstandard auch unterhalten.
Glaubst du, dass teilweise in Zentraleuropa oder Europa allgemein vielleicht auch so ein bisschen gewisse Menschen, Entscheider, die ihre Fälle davonschwimmen sehen? Und aufgrund dessen ist die Berichterstattung so einseitig.
Ach was? Nein, bestimmt nicht. Ja. Also ganz sicher ist es so, dass man besonders nicht die Leistungsträger verlieren möchte. Nur wie willst du die nicht verlieren, wenn du plötzlich die Umstände so hinbekommst, dass die Leute sich nicht mehr wohlfühlen, und wenn du eine Alternative hast, wenn du in einer schlechten Beziehung bist und Alternativen hast, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, besonders Leistungsträger, die sind schnell im Entscheiden, die sagen sich, okay, weißt du was, entweder ein Ende mit Schmerz oder ein Schmerz ohne Ende, und dann wählen sie das Erstere, und die kommen dann auch ziemlich gut hier an und merken plötzlich, es ist nicht so fremd, die Leute sind international, ich glaube, an die 85%.
90%.
Ja, in Dubai. Ist heftig. Das sind Expats. Das sind Menschen von überall. Also von Norwegen, Italien, Brasilien, Türkei, Deutschland, Schweiz, von überall. Und alle haben so ein bisschen denselben Vibe. Also sie sind hierhin gekommen, um auch entsprechend ein gutes Leben zu führen. Mhm. Und die sind ja auch sozial. Die wollen ja auch wieder Kontakte knüpfen. Und hier ist mir besonders aufgefallen, dass jeder jedem helfen möchte. Also ich bin super schnell in meinem Freundeskreis, in unserem Freundeskreis auch aufgenommen worden. Und die haben mir dann gesagt, welche Apps, dass ich runterladen muss, wo dass ich einkaufe, wie dass ich Parkplatzgebühren bezahle. All die Dinge, die am Anfang natürlich so große Fragezeichen waren. Und heute bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ey, ich kenne mich mit den meisten sehr gut aus, dank diesen Tipps, die man regelmäßig bekommt.
Würdest du sagen, dass es hier sehr einfach ist, einzuwandern?
Ich habe mal
von gehört, der Bürokratie.
Ich habe mal gehört, das ist so einfach, wie wenn man sich in ein Internat einschreibt. Da wirst du einfach durchgeschleust und bis innerhalb von einer Woche bist du hier. Also wirklich, es ist super einfach, von A bis Z. Mhm. Haben wir beide durchgemacht. Und wir, also du kommst aus Deutschland, Bürokratie-Quadrat.
Monster, ja.
Ich komme aus der Schweiz, bei uns muss alles auch geregelt sein. Und hier war es so, dass wenn du mit deiner Telefonnummer und mit deiner Emirates-ID, mehr braucht es nicht, du kannst alles machen. Mhm. Alles.
Ich würde jetzt gerne nochmal so einen harten Themenswitch machen, aber das gibst du einfach als Person auch her. Und zwar ist mir, als wir jetzt auch mehr Zeit miteinander verbracht haben, bei dir aufgefallen, dass du von einem gewissen Phänomen nicht so stark betroffen bist. Und zwar ist es folgendes, zumindest in Deutschland ist es eigentlich so, wenn ich gewisse Menschen mit Migrationshintergrund kennenlerne, also beispielsweise Deutsch-Türken, Deutsch-Araber, Italiener, Russen etc., dann habe ich so oftmals den Eindruck, sie finden Personen sympathisch einfach nur aufgrund dessen, dass sie biologisch dieselben Wurzeln haben und natürlich auch so ein Stück weit kulturell. Du bist einer der wenigen, bei denen ich den Eindruck überhaupt nicht habe. Mhm. Was glaubst du, woran liegt das?
Ich kann es dir ziemlich genau sagen. Ich habe Mühe damit, mich irgendwo schubladisieren zu lassen. Mhm. Okay? Und das bekommen wir mit. Ja? Wer bist du? Du bist der Marcel aus Berlin mit der Religion XY und du bist überall schubladisiert und das führt dazu, dass wir plötzlich nicht mehr Gemeinsamkeiten haben mit Menschen, die eben nicht aus der gleichen Schichtecke kommen. Und da ist es so, heute, wenn mich jemand fragt, woher das ich komme, sage ich, okay, Planet Erde. Also ich sehe mich als Erdenbürger. Ich sehe mich nicht primär, liebe türkischen Brüder, nicht unbedingt als Türke. Okay, ich bin ein Mensch, primär. Bevor dass ich überhaupt also die Wurzeln aus der Ecke habe, die heute auf der Landkarte als Türkei beschrieben wird, ja, und das ist menschengemacht, diese Grenzen, auch wenn da Kriege geführt wurden und, ist es so, dass meine Identität geht weiter. Also ich bin primär Mensch. Mhm. Und ich mag es nicht, ich verstand das auch bei, irgendwann mal habe ich aufgehört, Fußball zu schauen, weil dann geht es auch darum, welche Mannschaft. Ne? Sympathie ist so die Menge an Gemeinsamkeiten. Wenn wir beide für Bayern München sind, dann ist so, dass wir Brüder werden. Aber wenn du jetzt für keine Ahnung, VfB Stuttgart bist, dann mag ich dich unter Umständen nicht. Und das trennt Menschen. Dieses ständige sich voneinander so quasi anders machen. Und ich sehe das so, dass wir eigentlich eine Menschenfamilie sind. Ganz egal, welche Farbe, welche Religion. Es gibt halt unterschiedliche Ecken hier. Und deswegen ist es so, dass ich mich eher da ein bisschen dagegen wehre, eben schubladisiert zu werden, macht das Miteinander viel, viel einfacher.
Mir ist auch aufgefallen, dass du niemand bist, der jetzt diese Opferkarte spielt, nach dem Motto, ich habe Migrationshintergrund XY, deshalb kann ich nicht oder deswegen ist irgendwas. Ja. Mhm. Das hört man von dir nicht. Und was ich auch beobachtet habe, ist, dass dich aber oftmals Deutsch-Türken oder Österreicher-Türken, Schweizer-Türken kontaktieren mit so einem gewissen Tenor und so einer gewissen Erwartungshaltung. Also man sieht das sehr häufig in deinen Livestreams. Und dann kommen die Burak Abi und hier in Deutschland als Deutsch-Türke ist irgendwas negativ. Und du reagierst da gar nicht drauf, beziehungsweise versuchst die Leute da eigentlich eher so ein bisschen wegzuholen von dieser Schiene. Aber wie ist so deine Beobachtung? Würdest du sagen, dass dieser Opfermentalität schon ein Großteil verfallen sind?
Leider viele, die so ein bisschen Mittelschichts Programmierung mitbekommen haben, das gehört dazu. Das gehört dazu, weil sonst fühlst du dich in der Mittelschicht unwohl und willst da raus. Und das geht nicht mit der Einstellung, dass du es nicht kannst. Also wenn du sagst, ich kann es nicht, das ist eine Opfermentalität, und dann ist es so, dass du wahrscheinlich nie rauskommst, weil du bestätigst ja dir selbst, dass du es nicht kannst, und dann geht's nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als erstes die Verantwortung übernehmen für alles im Leben. Und jeder hat so sein Kreuz zum Tragen. Du, ja, Schwarzer in Deutschland, du schaffst es nie. Doch, wenn es irgendeiner mal geschafft hat, dann schaffst du es auch. Ja? Und da spielt es keine Rolle, welches Geschlecht, welche Farbe, welche Größe, welches Alter, welche Nationalität. Spielt gar keine Rolle. Du musst nach den Möglichkeiten suchen, wie du dein Leben expandieren kannst. Das heißt, an dir selbst arbeiten, so dass du möglichst viele Erfahrungen machen kannst und diese Erfahrung möglichst auch intensivierst mit der Zeit. Mhm. Du machst was und dann hast du die erste Erfahrung und sagst, ey, cool, jetzt habe ich was geschafft. Hörst du auf? Nein, jetzt willst du mehr oder besser. Du willst ständig wachsen und das geht am besten mit der richtigen Geisteshaltung. Und die Geisteshaltung, dass du es kannst, das hilft dir viel mehr, ja, überhaupt, als wenn du in eine Opferhaltung kommst, wo du die Verantwortung an andere übergibst über dein Leben.
Würdest du sagen, das ist so zum Großteil anerzogen in Deutschland, Österreich, Schweiz?
Ich glaube schon, dass es zum größten Teil zumindest anerzogen ist. Biologisch kann auch sein. Ich bin sehr starker Befürworter davon, dass wir auch in uns drin die Generationen, die Intelligenz der Generationen haben, die vor uns vielleicht auch was durchgemacht haben. Mhm. Davon bin ich schon überzeugt. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass das meiste unserem, ich sage es mal, Bewusstsein einprogrammiert wird. Wir haben ein Gehirn. Das Gehirn, das wird gefüttert mit Informationen, mit Erlebnissen und danach ist es so, dass es uns helfen soll, Gefahr zu vermeiden und Chancen richtig zu nutzen. Aber die meisten nutzen dieses Werkzeug falsch. Bedeutet, dass sie sich zum einen mal nur durch diese Erfahrungen identifizieren. Also sie gehen davon aus, dass das, was sie gelernt haben, die absolute Realität ist. Ja, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit Frauen, also mögen Frauen keine Türken. Punkt. Ne? Nein, es war deine Erfahrung und jetzt, wenn du reflektierst und rausfindest, dass du damals vielleicht nicht der Mann gewesen bist, der du heute bist oder die Skills nicht drauf hattest, kein Status, kein Einkommen, wie auch immer, wenn du das Game nicht verstehst und entsprechend auch nicht deine Gewinnmöglichkeiten maximierst, dann wirst du stehen bleiben auf Feld 1. Aber wenn du dieses Werkzeug lernst zu verstehen und auch entsprechend bei jeder Gelegenheit produktiv, konstruktiv, positiv einzusetzen weißt, dann ist das Leben dein Spiel, was für dich eigentlich alles hergibt, was du eigentlich möchtest.
Wenn ich so zurückblicke, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange ich dich als Person des öffentlichen Lebens kenne, aber wahrscheinlich schon jetzt so 7, 8 Jahre dürfte das sein. Ich hatte jetzt nie den Eindruck, dass das eine Rolle gespielt hat bei dir, dass du einen türkischen Hintergrund hast in dem, was du machst. Also ich habe das nirgendwo wahrgenommen. Es war jetzt auch nicht so, dass die Kommentarleisten damit voll waren oder ähnliches. Also ich bin da so 100% bei dir und ich bin ja in einer ähnlichen Situation. Und ich hatte zum Beispiel heute, habe ich die Apple Podcast App geöffnet und dann sehe ich so, oh, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, da ging es so um Schwarzsein in Deutschland oder so und ich dachte mir, ich werde da nie gefeatured, ja, weil ich bin auch nicht so ein Opfer.
Du passt nicht ins Feld.
Nein, weil ich bin halt viel zu selbstbewusst und die mögen da halt immer nur Opfer. Und das finde ich dann eigentlich so schade, weil ehrlich gesagt bringt es doch dann auch nicht so wirklich die Leute ins Spotlight zu
heben. Zieht die Gesellschaft nach unten.
Genau.
Es programmiert sie weiter in den Mangel.
Ja.
Bei dir ist so, wenn du läufst, ist es nicht so, dass du rumläufst und sagst, ich bin schwarz. Das merkst du, ich auch. Ich gehe nicht rum und denke mir, einfach, Frauen wollen einen Mann, der 1,85 Meter groß ist. Ich hatte das nie auf dem Schirm, weil meine Identität ist nicht auf das, also mein Fokus ist nicht auf das gerichtet, mein Fokus ist darauf gerichtet, es funktioniert und ich kann's. Ja. Und ich sehe die Dinge, wenn die meisten Menschen drüber reden, eben sei es jetzt Mentalität, Kultur, Religion, ich sehe das nicht. Ich habe das wirklich, auch wenn es an mir vorbeigekommen ist, ich habe das nicht wahrgenommen, weil mein Filter das nicht zulässt.
Ja. Ich hatte ja gerade die Fitnessszene angesprochen und da würde ich jetzt gerne nochmal eine harte Abbiegung machen. Du kennst die Fitnessszene sehr gut und du kennst vor allem auch sehr, sehr viele Frauen in der Fitnessszene. Jetzt ist es so, durch die Arbeit bei Garnicus habe ich natürlich auch die Fitnessszene sehr gut kennengelernt und auch viele Frauen. Mit den Jahren musste ich so feststellen, dass ich glaube, Frauen relativ große Mühe haben, würdevoll in der Fitnessszene zu altern.
Ach was. Ja? Wie kommst du drauf?
Es ist so meine Beobachtung. Du bist aber als ehemaliger Frauencoach, bist du ja ein Experte. Du hast sehr viele Frauen gecoacht, sehr viele Frauen, die auch sehr, sehr gut ausgesehen haben. Wenn du jetzt so zurück überlegst, die Mädels, die du vor 5, 6, 7, 8 Jahren gecoacht hast, wie viele von denen sind da noch ganz vorne dabei in der Fitnessszene?
Keine.
Und haben große Instagram-Accounts?
Keine. Die Lebenserwartung einer Top-Bikini-Athletin ist, wenn du wirklich alles rausholst mit Marketing und allem drum, mit Halbnacktfotos, ist bei 5 Jahren.
Das ist nicht lange.
Das ist überhaupt nicht so ein Jay Cutler oder Ronnie Coleman, die können das Ganze 15 Jahre durchziehen.
Ja.
Ist anders. Und den Frauen tut das Ganze nicht gut. Ich habe das erst, ich sage jetzt mal, zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt, nach so circa 5 Jahren, dachte ich mir, mein Gott, jetzt erreichen wir so vieles mit denen. Nichtsdestotrotz sind sie aber irgendwo im Mangel, sind unglücklich, auf der Suche. Es ist eine Jagd nach einem Phantom, ja, was man mit Followern, mit Kooperationen, mit Wettbewerben irgendwie hinbekommen möchte. Aber es erfüllt sie nicht. Ich hatte wirklich, ich müsste ja, wenn Wettkämpfe und Erfolge durch Wettkämpfe erfüllen, müsste ich eine Heerschar von Frauen produziert haben, die heute ultra zufrieden sind.
Ja.
Habe ich nicht. Und ich hatte wirklich teilweise die besten damals Athletinnen. Und deswegen, ich habe in dieser Zeit, wie du auch, und das ist teilweise beängstigend, wie schnell diese Highlife-Phase, dieser Top-It-Girls ist. Die kommen wie so eine Sternschnuppe. Es ist so, die räumen alles ab. So 1, 2 Jahre lang ist es so, die Michelle Lewin und wie sie alle heißen, ja. Und puff, ist weg. Ist weg. Und das ist dann hart, weil wenn du in dieser Identität als Frau dann bist, die sich an diese Aufmerksamkeit, an diesen Zustrom gewöhnt, ist natürlich so, dass du merkst, oh, jetzt geht's runter, jetzt geht's abwärts mit meiner Aktie. Und das kann schon ziemlich viel mit dir anstellen, sofern deine Identität da dran hängt. Ich bin die erfolgreiche Bikini-Athletin, die ganz viel Aufmerksamkeit bekommt. Was machst du, um jetzt weiterhin Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn du merkst, dass die Konkurrenz dich rausdrängt? Du tust alles Mögliche dafür. Unter Umständen ist es so, dass du halt die Moralgrenze überschreitest, dann hast du Onlyfans und machst Bilder, die du eigentlich vorher nie hättest gemacht, alles schon gesehen. Und dann kannst du aber auch dahin gehen, dass du wirklich auch gegen das schießt, was du einmal geliebt hast, indem dass du sagst, Fitness sowieso scheiße und die Szene ist scheiße. Dann bist du wirklich wieder in einer tiefen Schwingung, wo Wut und Enttäuschung und all die negativen Emotionen die besten Jahre deines Lebens prägen.
Hast du heute noch Kontakt mit Athleten von damals und sprichst du mit denen dann auch darüber?
Ja, ja. Also Kontakt habe ich tatsächlich ich habe 150, an die 150 Frauen auf die Bühne gebracht. Und Kontakt habe ich heute wahrscheinlich mit dreien.
Okay.
Ja, also, das ist wirklich so Hypergamie. Das ist ein Thema, was ich ja oft auch in meinen Videos anspreche. Das heißt, wenn was Besseres da ist, dann rollt der alte Kopf sehr, sehr schnell bei den Frauen. Okay, und dann spielt es auch keine Rolle, wenn du der Erfolgscoach warst. Aber mit den Frauen, teilweise, wo ich noch einen leichten Austausch habe, die glücklichsten sind die, die heute Familie haben, mit allem, was dazugehört. Aber auch da spüre ich, dass dass Instagram ihnen teilweise einen Strich durch die Rechnung macht. Wenn plötzlich dann merkst du, so nach einer gewissen Weile zieht sie wieder einen alten Wettkampf-Bikini an, stellt das ihr, hey, ich habe heute wieder mein Bikini angezogen, und du weißt eigentlich ganz genau, wieso sie das macht. Das ist so
mehr Follower wieder oder mehr Interaktion.
Selbstwert.
Ja.
Du willst wieder spüren, dass du wahrgenommen wirst.
Mhm.
Frauen brauchen Präsenz, Frauen brauchen Aufmerksamkeit. Und wenn sie es nicht bekommen oder das, was sie bekommen, nicht den gleichen Stellenwert hat wie das von 100.000 Followern, dann ist es natürlich so, dass eine gewisse Abhängigkeit entstehen kann und sie dem nachjagen.
Würdest du sagen, dass Frauen noch mehr oder eher dazu neigen, durch Social Media einen gewissen psychischen Schaden oder Knacks zu bekommen als Männer?
Definitiv. Ja. Männer nutzen Social Media hauptsächlich als Tool, Mittel zum Zweck. Mhm. Selbstverständlich ist es so, auch bei Männern gibt es viele, die ihr Ego irgendwie auf Nimmersatt gestellt haben. Aber die kommen irgendwann mal, sind sie da und denken sie, oh scheiße, jetzt habe ich 100.000 Follower, aber mache kein Euro damit. Und dann ist das sehr frustrierend. Bei den Frauen geht das viel, viel länger. Auch wenn sie kein Geld verdienen, ist diese Aufmerksamkeit schon eine Währung, die sehr hart ist. Und deswegen ist es so, dass Social Media bei den Frauen viel mehr emotionalen Schaden anrichten kann als bei den Männern.
Mhm.
Und tut. Also das ist, ich sage immer, Crack für die Frauen. Social Media zerstört Beziehungen. Social Media zerstört wirklich auch die Beziehungsfähigkeit von Frauen. Ich rede jetzt von denen, die das nutzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Nicht die, die ihre 12 Familienmitglieder unterhalten. Ja, nicht die.
Wenn du sagst, es beeinflusst Frauen negativer als Männer, wenn du jetzt eine Frau kennenlernst, worauf achtest du dann auf Social Media?
Definier diese Frage. Wofür lerne ich sie kennen? Und wie meinst du, lerne ich sie durch Social Media kennen? Oder?
Also du wirst sie ja entweder im echten Leben kennenlernen oder beispielsweise auf einer Dating-Plattform Tinder.
Mhm.
Und dann kommst du auf ihr Instagram-Profil.
Aha.
Und jetzt ist es so, sagen wir, die Frau hat bei dir einen positiven Eindruck hinterlassen.
Mhm.
Es ist jetzt eine Frau, wo du sagst, mit der würde ich mich jetzt auch mehrmals treffen, um die besser kennenzulernen.
Ja. Okay.
Also nicht nur irgendwie im Club und ja, wenn es heute ein One-Night-Stand wird, dann wird's das, wenn nicht, dann nicht, sondern sie hat Potenzial, dass du sagst, okay, 2-3 Dates und dann gucken wir mal weiter.
Ja. Also wenn es eine ist, die mir optisch gefällt, und das ist heutzutage auch schon schwierig, weil mit der Zeit desensibilisiert dich Social Media. Früher waren es irgendwie Brüste und Hintern und heute ist alles voller Brüste und Hintern. Ja, jetzt übertreiben sie es mit Tattoos und komischen Haarfarben und das mich turns ab. Mich turns ab. Oder übermäßiges Make-up, mich turnt das ab. Aber falls jetzt eine attraktive junge Frau halt Social Media hat und ich sie kennenlerne, kurzfristig ist es kein Problem. Sie muss ja irgendwo den Köder auslegen, ja, sonst beiße ich nicht an. Und sie hat das gemacht, ich habe angebissen. Aber danach, falls es jetzt weiter in etwas Ernsteres gehen sollte, es ist ganz klar so, dass zum einen die Bilder, die sie gepostet hat, entscheiden darüber, ob ich überhaupt mit ihr was Ernstes anfangen möchte.
Genau, also wenn du jetzt siehst, okay, sie postet Nacktfotos.
Also halbnackt also, auf Instagram.
Nein, ja, genau. Man jetzt aber,
ja, genau.
Du darfst ja keine Nippel posten.
Ja, ja.
Und
in die habe ich auch schon gesehen. Gibt es ja, auch schon.
Einfach mit irgendwie, keine Ahnung, etwas drüber. Ja,
durchsichtigen BH oder so, genau.
Ja. Sagen wir so, es sind ästhetische Fotos.
Ja.
Nicht jetzt irgendwie ordinär, aber es sind eben Nacktfotos.
Okay. Verdient diese Frau ihr Geld damit? Ist sie Model bei Victoria's
Secret? Kein Playmate, kein Victoria's Secrets Model.
Okay.
Wenn dann maximal macht sie OnlyFans, aber du weißt es nicht.
Ja. Nee, das ist eine rote Flagge, das ist ein absoluter Disqualifier. Das bedeutet, ich würde mit so einer Frau würde ich wahrscheinlich den Spaß suchen, aber auf keinen Fall mehr. Wenn es attraktive Fotos sind, sexy Fotos, aber nicht einfach über diese Grenze,
nicht primitiv
sind, dann würde ich ihr sagen, okay, nach 6 Monaten, wenn wir zusammen sind, erwarte ich, dass sie ihr Social Media löscht.
Mhm. Komplett?
Komplett.
Oder privat stellt?
Komplett.
Ja, das heißt auch für Friends and Family kein Instagram mehr.
Hat sie die Telefonnummer nicht oder WhatsApp von den Freunden und Familie?
Wird sie haben.
Okay, weil wenn du auf privat stellst, liebe Leute, auf privat kann man genauso Satelliten unterhalten, habe ich alles schon erlebt. Und da hast du keine Garantie. Und nochmals, das ist Crack. Das ist eine Droge für Frauen. Wenn sie einmal festgestellt haben, dass sie auf diese Art und Weise viel männliche Aufmerksamkeit bekommen, es ist halt wie so ein Minenfeld. Ich kann nicht sagen, ja, aber nicht alle Minen explodieren. Wenn ich es weiß, dass ein Minenfeld ist, dann will ich nicht drauftreten. Deswegen ist es so, dass ich das eliminieren möchte, damit die Beziehung auch bessere Aussichten hat auf Stabilität.
Ich würde jetzt mal behaupten, die wenigsten, gerade jüngeren Männer, haben das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl, dass sie einer Frau so ein Ultimatum stellen.
Ja, ganz viele verstehen das auch nicht, was ich jetzt sage. Bei denen kommt sogar als Mann irgendwie so als zu viel rüber. So, das ist schon
Türkischer
ein bisschen extrem.
Macho.
Ja, das ist schon heftig. Also es ist ja nur Social Media und so. Ja. Das versteht ihr erst ab einer gewissen Zeit, wenn ihr die Psychologie von Frauen kennt, wenn ihr eure eigene Psychologie kennt. Du als Mann, der auf Social Media die ganze Zeit solchen Frauen nachgeiert und liked und Herzchen schickt. Ja, von deiner Sorte gibt's Zehntausende, Hunderttausende und du willst nicht, dass deine Frau von denen auch angegangen wird. Weil einige dieser Typen haben es auch drauf, ne? Und vielleicht gibt's schwache Momente, vielleicht führt das eine zum anderen und du willst dieses Risiko über die nächsten Jahre und Jahrzehnte einfach nur eliminieren. Und ja.
So gesehen ist Social Media wahrscheinlich auch ein Stück weit dafür verantwortlich, dass heute Liebe, Beziehungen zwischen Mann und Frau anders stattfinden als damals und wahrscheinlich auch, es ist deutlich schwerer, dass Beziehungen Bestand haben, oder?
Ja, heute ist es ja so, dass wir nicht wirklich von monogamen Beziehungen reden können, wie damals unsere Großeltern, die haben sie einmal geheiratet und danach bis zum Schluss, das hat man so gemacht. Heute ist es so, dass man von der Serienmonogamie redet, von einer monogamen Beziehung in die nächste reinkommt. Und ich meine, das bin ich nicht. Die Statistik zeigt, dass die Ehen im Schnitt 7 Jahre halten und danach gehen die meisten zu Bruch. Geschweige dessen, die noch zusammen sind, die sind auch nicht wirklich stabil. Es gibt in etwa, glaube, was waren es, 14% der Ehen, die tatsächlich noch zufrieden sind miteinander über längere Zeitdauer. Ich rede jetzt nicht von der Honeymoon-Phase, ich rede nicht von den ersten 1 bis 3 Jahren, ich rede jetzt von 7 Jahre plus. Und das hat hauptsächlich damit zu tun, dass wir absolut orientierungslos sind. Wir sind alles Einzelkämpfer, du kämpfst ums Überleben, willst das Maximum, sie will überleben und will das Maximum und dann kämpft ihr zusammen und absolut ziellos, beziehungsweise man geht sich so selbst in die Arbeit rein. Stell dir vor, du fährst Auto und dann kommt immer jemand und will das Steuerrad mitlenken und das geht nicht. Da gibt's einen Lenker und der sollte die Führung auch verdienen und dann entsprechend übernehmen.
Würdest du sagen, insgesamt ist das eher ein Problem der westlichen Welt? Denn hier in Dubai hat man ja sehr, sehr viele, vor allem auch Frauen aus Osteuropa. Und teilweise, würde ich sagen, beobachtet man von ihrer Seite schon ein anderes Verhalten als Frauen aus Zentraleuropa beispielsweise.
Ja, die Frauen aus Osteuropa sind immer noch Frauen. Also auch bei denen ist es so, dass genau dieselben, ich sage es mal, Programme ablaufen. Aber aufgrund ihrer nahen Vergangenheit, und da war der Kalte Krieg und da sind ganz, ganz wenige Männer zurückgekommen. Also besonders der Ostblock, Russland, die hatten einen ultra hohen Frauenüberschuss. Mhm. Und die haben dann nicht freiwillig in den, ich sage jetzt mal, Bergwerken etc. arbeiten müssen. Das war ein Muss. Und das ist auch in Fleisch und Knochen rübergegangen. Die wurden von ihren Großeltern, von den Eltern auch so geprägt, dass sie diese Femininität auch zum einen aufrechterhalten müssen und einsetzen müssen, was sie erfolgreich tun, als Waffe. Mhm. Also die Ostblockfrau, die feminin ist und sich pflegt und auch einen gewissen Anmut hat, die wird jede westliche Frau, die ab 14 schon das Gefühl hat, dass sie was Besseres ist, keinen Mann braucht und sie kann sich zeigen, wie sie möchte, sie kann anziehen, was sie möchte, sie kann sich die Haare kahl scheuen, die wird kaputt gemacht von der Ostblock-Dame. Also ist keine Chance.
Ich habe den Eindruck, dass du gerade auch durch dein Coaching so ein bisschen wie so ein Ersatzvater für viele geworden bist. Würdest du der Bezeichnung zustimmen?
Vielleicht maskulines Vorbild. Mhm. Als Bruder, Onkel, Vater, nennt es, wie ihr wollt. Mhm. Zu einer Zeit habe ich festgestellt, dass es wenige Männer gibt, die tatsächlich was Wertvolles weitergeben können. Mhm. Zum einen ist es so, dass es immer weniger erfolgreiche, moralische Männer gibt. Einfach aus dem Grund, weil das nicht gefördert wird. Es soll heute so sein, dass du eine Million machst und danach die Champagnerkorken knallen lässt und Lambo fährst. Also das ist so das Bild, was viele als Erfolg sehen. Und selten der Mann, der die Gesellschaft positiv prägen möchte, liebevoll ist im Umgang mit anderen Menschen. Und diese Menschen sind rar. Und wenn sie da sind, ist es entweder so, dass sie keinen Bock haben, das weiterzugeben, weil das anstrengend ist. Leute zu erziehen, denen was weiterzugeben, ist anstrengend. Oder sie wollen das, aber sie haben kein Medium. Mhm. Sie haben nicht den Zugang, den Leuten was weiterzugeben. Und ich habe festgestellt, ich habe ja durch Fitness mir einen Zugang zu einem breiteren Publikum geschaffen. Und ich kann das ja für was Besseres nutzen, als jetzt nur zu zeigen, welche Bizepsübungen das es gibt.
Würdest du sagen, sowohl Männer als auch Frauen haben heutzutage größere Herausforderungen, die Männer, weil sie weniger männliche Vorbilder haben und so ein bisschen zu Beta-Boys werden, und die Frauen, weil sie weniger weibliche, feminine Vorbilder haben, Vorbilderinnen haben, und dadurch eher vielen einfach ganz klar die Orientierung fehlt, sie haben keine klare Struktur, keine Leitbilder oder wenige beziehungsweise die falschen, und dadurch ist heutzutage so grundsätzlich alles geladener zwischen Mann und Frau.
Das ist kein Miteinander mehr. Mhm. Dieses Teamwork, das wird nicht mehr verstanden. Die Polarität wird nicht aufrechterhalten. Dieses Männliche und Weibliche, was anziehend ist, das versucht man mit Ach und Krach in die Mitte zu bekommen, dass man geschlechtsneutral ist und jeder kann alles und ist alles. Das Problem ist vielmehr so, Betaisierung ist, vielleicht kann man nicht viel drunter vorstellen. Es geht vielmehr darum, die Menschen wissen nicht mehr, wie sie wirklich das Leben zu leben haben, wie sie glücklich werden, wie sie entsprechend wachsen, in allen Belangen wachsen, also gesundheitlich sich weiterentwickeln, geistig sich weiterentwickeln, finanziell, beruflich, beziehungstechnisch, spirituell sich weiterentwickeln. Sie sind orientierungslos, sie sind einfach so in dem Hamsterrad und treten einfach in dieser hedonistischen Tretmühle mit der Hoffnung, dass irgendeines Tages sie dann Bitcoin-Millionär werden oder einen Online-Kurs machen und dadurch dann das große Geld irgendwie reinkommt. Sie haben keinen Plan, sie haben keine Struktur. Sie brennen nicht für irgendetwas, was tatsächlich auch eine gewisse Substanz hat. Ja, und das ist das, was ich eigentlich als meine Mission sehe. Ich möchte möglichst viele Menschen in erster Linie, wende ich mich an die Männer, ihr seid im Grunde genommen auch die das Ganze aus, aus dem Dreck ziehen sollt, weil ihr seid dafür zuständig, dass ihr als verantwortungsvolle, kompetente Führer vormacht, wie das Ganze geht. Wenn wir aber nur noch irgendwelche Laberer haben, die vor uns stehen. Und stell dir vor, ein Arzt, der dir was über Gesundheit erzählt, ist aber irgendwie 200 Kilo schwer und hat noch nie eine Hantelbank gesehen, ernährt sich von Pommes und sagt dir, welche Pillen das du schlucken musst. Das sind schlechte Vorbilder. Wenn wir Politiker haben, die noch nie in ihrem Leben hart gearbeitet haben, so diese Karriereleiter oder die Heldenreise nicht gemacht haben, schlechte Vorbilder. Was wir brauchen, sind authentische Männer, die ihre Erfahrungen weitergeben und dadurch auch dir, so deinem Leben irgendwie was einhauchen, dass du sagst, ich kann das auch. Heute ist es so, dass jeder einfach nur an einem Punkt ist, wo er nicht weiß, wie das Leben, welche Form das es annehmen wird, wie der nächste Tag sich gestaltet. Wenn, dann haben wir kurzfristige Ziele. Ja, dann fahre ich nach Dubai und dann kaufe ich mir einen BMW oder keine Ahnung, solche Geschichten. Aber was ist dein Lebensplan? Wenn du da ein bisschen mehr präzise Informationen reinpackst, wenn du da das Ganze auch mal ein bisschen genau formulierst und anfängst daran zu glauben, einen Plan hast und dann diesen auch bitte umsetzt und dich unterstützen lässt auf dem Weg dahin, ist es so, dass alles automatisch auch dir zukommen wird, zufließen wird, weil mit deiner Kompetenz ist es so, dass du größere Probleme lösen wirst. Und diese Probleme, die Welt besteht aus Problemen. Das sind Geschenke, die so eingepackt sind, wie wir es eigentlich nicht wollen. Aber wenn du dann plötzlich so kompetent bist, dass jegliche Probleme für dich eigentlich machbar sind, weil du das schon größere Probleme in der Vergangenheit geregelt und geschafft hast, dann ist das Leben easy. Dann hast du nicht mehr so viel Angst in dir und Unsicherheit. Du kannst alles erreichen, weil du dich entsprechend wertvoll und kompetent gemacht hast.
Burak, lass uns jetzt zum letzten Part unseres Interviews kommen.
Jo.
Ich habe Fragen vorbereitet, die bekommt so jeder Gast und die sind auf jeden Fall teilweise sehr unterhaltsam. Die erste Frage ist folgende: Wem möchtest du auf gar keinen Fall in der Sauna begegnen?
Meiner Mutter.
Mit wem würdest du gerne einmal im Fahrstuhl stecken bleiben?
Oh, gute Frage. Müssen es Leute sein, die noch leben? Oder?
Nein, du kannst ganz frei.
Okay, dann würde ich vielleicht Jim Rohn nehmen.
Okay.
Das ist so der Mentor von Anthony Robbins.
Okay.
Ich glaube, der kann in kurzer Zeit, weil so ein Fahrstuhl, auch wenn er stecken bleibt, da bleibt nicht viel Zeit, da kann viel ausgetauscht werden.
Okay. Nenn mir Tools und Apps, ohne die du nicht leben kannst.
Okay. Instagram nutze ich wirklich seit Jahren, hauptsächlich beruflich und um mit euch zu connecten.
Wie viel Zeit verbringst du auf Instagram? Wenn du deine Bildschirmzeit checkst?
Das werden wahrscheinlich schon an die 2 Stunden, 3 Stunden vielleicht sein.
Okay. Ja. Ist ja, da habe ich jetzt schon anderes gesehen.
Ich habe das Ritual, dass ich es am Morgen nicht anfasse, okay, bis zur ersten Post und dann lege ich das Telefon bewusst weg von meinem Körper.
Okay.
Und dann hast du nicht so diesen Reiz, da ständig drauf zu gucken.
Was ist das? Also du sagst Instagram?
Was für Apps noch? Ja, ich schaue natürlich meine Finanzen an. Das heißt, so diese Finanz-Apps, da gehe ich regelmäßig drauf. Was schaue ich mir sonst an?
Es kann auch ein Tool sein, das...
Mein Tool, okay, das wertvollste Tool, bitte macht das, übernimmt das. Das ist mein Tages- und Abendjournal. Das ist so, dass ich jeden Morgen aufstehe, den Tag plane, zuerst einfach mal reinschreibe, was für Termine da sind und dann gibt es so gewisse Fragen, die ich mir zuerst aufschreibe bzw. beantworte. Das ist so High Performance Planner heißt das Ganze. Gibt es leider nur auf Englisch und dann beantworte ich die Fragen, wem möchtest du heute eine Freude bereiten, was würdest du dir heute für einen Tipp geben, wenn du dein eigener Erfolgscoach wärst, etc. Sehr gute Fragen. Und ich versuche den Tag möglichst produktiv und ausgeglichen hinzubekommen. Und am Abend, auf der rechten Seite, hast du das Abendjournal. Dann gehe ich das durch und dadurch versichere ich oder garantiere ich, dass ich immer ein bisschen vorwärts komme. Und nicht einfach so, ja, in den Tag reinlebe.
Okay. Was sind deine drei Lieblingsbücher, wenn du drei hast?
Ja, ich habe mehr wie drei. Aber Lieblingsbücher fällt mir ein bisschen schwer, weil je nachdem, je nach Situation ist es so, dass ich sage, okay, das ist genau das Buch, was ich lesen möchte. Das, im Moment ist es so, vielleicht, ich hatte es letztens meinem Mitarbeiter mit empfohlen, deswegen auch gleich nochmals gelesen. Mhm. Und zwar ist es von Dale Carnegie, Denke nach und werde reich. Dann High Performance Habits würde ich euch auch empfehlen. Das ist zum Beispiel für das Journaling sehr, sehr wichtig. Also Gewohnheiten hinbekommen, die letztendlich auch euch erfolgreicher machen. Und welches Buch noch? Was nehmen wir? Ich habe jetzt eins, was ich am Lesen bin. Und zwar, ich muss mal schauen, ob ich es richtig sage, The Next Move. So ist so die, ist ein bisschen strategisch. So auch, es geht in diesem Buch auch um Mindset, um Erfolg, wie man zu leben hat, zu denken hat. Ich schaue den Titel an und wenn du möchtest, gebe ich es dir und dann kannst du.
Ja, du musst alle noch durchgeben,
damit
wir die verlinken
können. Ja, dann ist ja gut.
Okay, hast du einen Lieblingssong, Album oder Playlist?
Im Moment ist es wahrscheinlich Dr. Dre. der ist halt, der geht immer.
Okay.
Der geht immer. Und im Gym höre ich mir jetzt, wie heißt er? Ach Gottchen,
warte ich. Pop Smoke.
Im Gym höre ich mir momentan Pop Smoke an.
Ja, okay. Auch im Auto.
Ja, auch im Auto, ja.
Okay. Hast du einen Lieblingspodcast oder einen Podcast, den du immer verfolgst, also jede Folge, die du anhörst?
Nein. Also keine, wo ich alles anschaue. Es war eine Zeit lang, bis vor circa 2 Jahren, habe ich mir die Videos von, die Podcasts von Rollo Tomasi, Rational Mail, das ist so diese Red Pill Dynamik angeschaut, bis sich das Ganze angefangen hat zu wiederholen. Das war dann irgendwann mal, es sind wie Erfolgsbücher, du hörst das Ganze einfach immer von anderen Perspektiven.
Ja.
Und dann hat es auch eine gewisse Dynamik angefangen anzunehmen, wo ich sage, okay, das, um was geht's jetzt? Geht's jetzt darum, wer das Ganze erfunden hat, wer der Bessere und der Schlechtere ist? Es wird, wenn es Mainstream wird, wird das Ganze wässrig. Ansonsten, bei YouTube-Videos ist es so, dass ich querbeet einfach mal schaue, okay, was läuft und das, wenn der Titel interessant sich anhört, dann klicke ich meistens drauf.
Okay, ich höre raus, du nutzt Spotify und Co. nicht so sehr zum Podcast hören.
Ich habe kein Spotify, ich habe nur YouTube Prime, das
okay.
Premium.
Ab wann ist man deiner Meinung nach Millionär? Wenn das Geld Cash auf dem Konto liegt oder wenn man Vermögenswerte hat in Form von Immobilien, Stocks, Krypto, Autos, was auch immer, Sneaker, kann ja alles sein, Unternehmen.
Ab dann, wenn die Assets, also da, wo das Vermögen auch aufbewahrt wird, vielleicht auch mit dem Aspekt, dass es vermehrt wird, mehr ist als die Schulden. Ja? Wenn zum Beispiel jemand sagt, ey, ich habe ein Haus für 1 Million, aber davon sind 700.000 Hypothek bei der Bank, dann hast du kein Haus für 1 Million.
Okay.
Aber wenn du es verkaufst dann und nach der Grundstückgewinnsteuer etc., hast du unter Umständen 200.000. Und es ist tatsächlich so, dass die meisten Multimillionäre, die haben das nicht, Cash auf der Seite, das musst du anlegen, sonst machst du was falsch.
Okay, das bedeutet, für dich zählen die Assets.
Die Assets, ja.
Was war dein erstes Investment und was war dein bestes Investment?
Mein erstes Investment war wahrscheinlich ein ganz schlechtes. Und zwar hatte ich damals eine Lebensversicherung, die in Anlagefonds investiert hat. Ganz schlecht, weil nach 3 Jahren wollte ich wissen, wie viel Geld jetzt angespart wurde. Und dann hieß es, nee, Moment schnell, die ersten 3 Jahre, die gehen drauf für die Provision des Maklers. Gar nichts. Ihr könnt euch vorstellen, da habe ich das Ganze natürlich auch gleich aufgelöst. bestes Investment mitunter, ja, so einige Coins, wo ich investiert habe, die teilweise wirklich durch die Decke sind, dann aber in den letzten Wochen wieder runter sind und seit gestern wieder hoch sind. Yeah. Aber ich sehe das Ganze ein bisschen gelassener, weil ich das habe. Das habe ich nicht gemacht, um jetzt dieses Geld in den nächsten Monaten auszugeben. Okay. Das ist für die nächsten Jahre.
Guckst du täglich in dein Krypto-Depot oder allgemein Depot?
Ja.
Ja. Jeden Tag mehrfach?
Ja. Okay. Tatsächlich. Sollte man nicht. Aber ich mach's ja.
Okay. Wofür gibst du gerne Geld aus?
Wenn ich mit Freunden was unternehme, wenn wir was essen gehen, was trinken gehen, eine Shisha rauchen gehen, dieses Geld, also Geld ausgeben reut mich grundsätzlich nicht, aber dieses Geld reut mich wirklich am wenigsten. Bücher habe ich immer schon gerne Geld ausgegeben. Ich habe mir gesagt, ich will nie mehr wieder Bücher kaufen. Ich will das in elektronischer Form auf ein iPad oder als PDF, als Minimalist, der ständig reisen möchte. Willst du das? Mhm. Aber hier in Dubai habe ich auch schon bereits, was sind so 4, 5 Bücher gekauft.
Wann hast du das letzte Mal Geld verbrannt?
Gute Frage. Ich dachte, ich habe es verbrannt, nachdem jetzt die Coins wirklich krass runter sind. Ich habe mir echt Gedanken gemacht, dass ich so, wenn es jetzt weiter runter geht, muss ich irgendwann mal raus und dann wäre es eigentlich verbrannt gewesen.
Ja.
Ich will es jetzt nicht verbrannt sagen, aber bevor ich nach Dubai gezogen bin, musste ich natürlich Steuern abliefern. Und das war schon ziemlich heftig und irgendwie sind die sehr kreativ. Das kommt immer ein bisschen mehr. Also, yeah. So da noch ein 100er, da noch 300, da noch. Aber ich habe es jetzt wahrscheinlich geschafft, dass ich jetzt tatsächlich ganz draußen bin.
Wann hast du dich das letzte Mal so richtig geärgert? Du ärgerst dich nicht oft?
Nein. Nein, das ist, wenn ich meine Emotionen nicht kontrollieren kann.
Mhm.
Und ich kann dir sagen, ich hatte sehr oft Situationen, die mich herausgefordert haben,
mhm.
ja, wo ich enttäuscht wurde, angelogen wurde. Aber auch in dieser Situation habe ich meine Emotionen kontrolliert, weil Ärger führt nie zu etwas Konstruktivem.
Mhm. Okay, wann hast du dich das letzte Mal so richtig gefreut?
Richtig gefreut? Als wir zusammen in Train Beach waren letzten Samstag, das war richtig geil. Heute bin ich an der Marina gelaufen, musste echt lachen. Ich dachte mir, ey, du warst jetzt vor einem Jahr, 1,5 Jahren noch in Zürich in einem Hotel und jetzt läufst du einfach im Februar bei 23 Grad und blauem Himmel rum. Also ich bin sehr dankbar über die Situation. Also ich nutze jede Gelegenheit, um mich zu freuen.
Was ist deine größte Schwäche?
Dass ich, einer meiner Werte ist Harmonie.
Mhm.
Harmonie bedeutet, dass man, egal was kommt, im Grunde genommen das Beste aus der Situation macht. Also so gemäß, es gibt gut und es geht schlecht.
Mhm.
Aber du kannst es nicht werten. Weil ohne Gut gibt's kein Schlecht und umgekehrt. Das bedeutet, Harmonie bedeutet, egal wo du bist, du musst mit beiden Situationen klarkommen und das Beste aus diesen Situationen machen. Mhm. Was natürlich bedeutet, dass du ein Leben im Spagat führst. Also du bist gleichzeitig materiell und spirituell. Gleichzeitig ist es so, dass du absolutes Unverständnis für gewisse Sachen hast und du verstehst es voll und ganz. Ja? Und deswegen ist es so, dass ich vielleicht bei gewissen Sachen nicht so das Tempo hinbekomme, wie wenn ich jetzt einfach die Scheuklappen draufsetze und überzeugt davon bin, dass es nur das eine gibt. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich will einfach nur Geld verdienen und würde alles da reinmachen, würde ich wahrscheinlich anders agieren, wie wenn man versucht, das Ganze auch irgendwie in Balance zu halten.
Okay. Letzte Frage. Was ist deine größte Stärke?
Ich würde behaupten, mittlerweile ist mein Mindset und dass ich Menschen mag. Ich mag Menschen auch. auf Frauen und Frauen über 35, die Single Mütter sind. Also ich mag Menschen und ich will das Beste für die Menschen, weil ich weiß, was das Leben alles bieten kann. Mhm. Und ich freue mich drauf, was es noch für mich bietet. Und ich freue mich, würde mich unglaublich freuen, wenn ihr das auch, dieses Gefühl in euch habt und das Leben entsprechend auch so nutzt, damit ihr am Ende unserer Lebensreise sagen könnt, ja, ich habe alles gesehen. Jetzt kann ich getrost loslassen. Chalas.
Chalas. Gut, Burak, danke dir für deine Zeit. Danke für die abschließenden Worte. Die nicht wissen, was Chalas heißt, du als Neu-Dubaianer.
Also ich weiß auch nicht, sowas wie genug oder fertig.
Ist okay. Ja, Chalas. Wir sind dann erstmal fertig. Ich danke euch fürs Zuhören, Zuschauen. Freue mich über Abos, Daumen hoch und alles, was so positiv ist auf Social Media. Und in diesem Sinne, macht's gut.